So, ich hoffe, das funktioniert so. Ja, sehe ich aber nichts mehr. So ist beides in Ordnung. Ja, wir haben ja in der Vergangenheit Predigten gehört. Da ging es darum, inwieweit Menschen versuchen, uns von der eigentlichen Botschaft der Bibel hinwegzulenken, zu einer anderen Botschaft, die eigentlich nicht dem entspricht, was Gott uns ursprünglich und auch immer noch sagen möchte. Eine solche Predigt hören wir heute nicht. Denn es waren ja angekündigt mehrere Predigten zu diesem Thema, die so aufeinander aufbauen. Aber heute hatte ich mir vorgenommen, für die, die nicht in Boltenhagen waren, und das wird ja auch aufgezeichnet für die, die nicht in Boltenhagen waren, nochmal den Vortrag von Boltenhagen zu wiederholen. Das war ja der Wunsch gewesen, den ich dort auch schon vernommen hatte und hatte das für den heutigen Tag mir vorgenommen und werde es auch gleich tun. Das heißt, einige werden sagen, das kenne ich doch irgendwo her, das ist nicht schlimm. Aber wie gesagt, für die, die nicht da waren oder aber die Aufzeichnung hören, ist das eben tatsächlich dann auch mal etwas Neues. Worum ging es in Boltenhagen? Es ging darum, worüber wir über Gott oder worüber wir in unserem Leben staunen mit Gott. Das war das Thema. Und der Gedanke ist der, Staunen ist eine merkwürdige Eigenschaft. Sie ist vielleicht eine Herzensangelegenheit, eine Herzenssache. Staunen ist so etwas wie Dankbarkeit. Und vielleicht müsste man sogar sagen, dass Staunen über eine Sache oft auch aus einer gewissen Dankbarkeit herrührt. Man könnte da diesen Spruch anbringen, einige kennen ihn vielleicht, wenn man einen Hammer in der Hand hält, dann sieht alles aus wie ein Nagel. Jedenfalls jedes Problem möchte es mit diesem Hammer erledigen. Und wenn man ein dankbarer Mensch ist, dann ist vieles, was man im Leben, dem man im Leben begegnet, etwas, was von Gott kommt. Man dankt Gott dafür. Das ist vielleicht richtig oder vielleicht doch nicht richtig. Das müsste man einmal klären. Denn nicht jeder sieht so etwas in der Schöpfung, in der großartigen Schöpfung, in den wunderbaren Dingen, die uns umgeben oder in seinem eigenen Leben, was vielleicht gerade gut läuft. Viele sehen in der Natur und dann eben nicht in der Schöpfung die Beweise für eine Evolution, für eine Entwicklung der Dinge aus dem Zufall heraus und nicht einen Beweis dafür, dass es einen Schöpfer gibt. Für den einen also, Hammer, wir denken an diesen Hammer, ist alles Schöpfung. Und für den anderen, wir denken wieder an den Hammer, ist alles Evolution. Und diese Freiheit haben wir, hat uns Gott gegeben. Aber nur einer von den beiden kann Recht haben. Entweder ist alles dem Zufall zu verdanken oder irgendeinem merkwürdigen Mechanismus und geht dann durch diesen merkwürdigen Mechanismus oder Zufall weiter in die Zukunft. Oder es ist einem Schöpfer zu verdanken, der sich etwas dabei gedacht hat und der einen Plan hat, Anforderungen, was auch immer. Beide können keinesfalls recht haben. Es ist also keine theoretische Frage, die man so ja mal stellen kann, wenn man zu viel Zeit hat oder wenn man irgendwie ja in guter Laune ist, sondern es ist eine Lebensfrage. Die Dinge verhalten sich substanziell anders, jetzt schon und in der Zukunft, wenn die Dinge entweder aus dieser Richtung herkommen, aus der Evolution oder aus einem Schöpfungsakt. Staunen ist eine Herzensangelegenheit, hatten wir gesagt, das ist in Ordnung. Aber es gibt auch Menschen, die über die Schöpfung dann zu einem Schöpfer gefunden haben, die sich dann einfach nicht vorstellen konnten, dass all dies dem Zufall zuzuschreiben wäre. Und so wäre es für einen Menschen, der ein Evolutionist ist, gibt es dieses Wort überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Aber für einen Menschen, der an die Evolution glaubt, ein guter Rat, sich einmal mit der Schöpfung zu beschäftigen. Aber wir müssen es auch auf die andere Seite drehen. Für einen Gläubigen gäbe es auch den guten Rat, sich einmal mit der Evolution zu beschäftigen. Wir reden möglicherweise über eine Sache, die wir selber gar nicht kennen. Und da fühlt man vielleicht so eine gewisse innere Anspannung oder Angst so, ne, könnte ja vielleicht tatsächlich stimmen, das mit der Evolution. Das will ich gar nicht wissen, also gucke ich da gar nicht rein. Das ist die falsche Methode, mit einem Zweifel umzugehen. Und ich kann euch beruhigen, wenn man sich mit Evolution beschäftigt, kommt dabei nichts Schlimmes bei heraus. Es gibt die merkwürdige Beobachtung, und es gibt dazu wirklich ausgezeichnete und auch nicht tendenziöse Literatur. muss man ja auch aufpassen. Es gibt Menschen, die schreiben begeistert drauf los und wir wollen das natürlich gerne hören, was sie uns sagen, und dann schleifen sie die Argumente. Und in Wirklichkeit sind wir danach nicht schlauer, sondern wird nur irgendwie irregeführt worden. Aber es gibt dazu gute Literatur, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigt und die die Probleme ganz sachlich aufzeigt. Damit kann man sich dann zum Beispiel beschäftigen. Es gibt die Beobachtung, und das fand ich ja schon fast irgendwie witzig, ist nicht das richtige Wort, aber bedeutsam, darüber wird kaum gesprochen, dass wenn es zu einem Treffen, zu einem öffentlichen Treffen von Evolutionisten, Menschen, die an Evolution glauben, und Menschen, die an einen Gott, an einen Schöpfer glauben, wenn es zu einer öffentlichen Diskussion kommt, und die hat es in Amerika öfters mal gegeben, und die Zuschauer dann eben ein gemischtes Publikum darstellen, die einen glauben an Gott, die anderen tun es eben nicht, und man sie danach befragt, was halten sie von dieser Diskussion, man feststellt, dass nicht ein einziger von denen, der an die Schöpfung glaubte, hinausgegangen ist und sagte, mit der Evolution müsste ich mich vielleicht doch nochmal beschäftigen, ist vielleicht was dran. Dass aber viele von denen, die ihr Herz so bei der Evolution hatten, gesagt haben, da muss ich nochmal drüber nachdenken über das Thema, vielleicht liege ich da nicht richtig. Deswegen gibt es solche Diskussionen wahrscheinlich auch nicht allzu häufig, weil das Ergebnis mehr oder weniger voraussehbar ist. Und so wie wir nicht wünschen, dass unser Schöpfungsglaube irgendwie ad absurdum geführt wird, und wir vielleicht deswegen die Literatur meiden solche Menschen, die an die Evolution glauben, eben die Literatur, die sich mit Gott beschäftigt. Beide sind gut beraten, sich mit beiden zu beschäftigen. So, nun wollen wir uns aber einmal kurz die Schöpfung ansehen, und zwar etwas ganz Besonderes in der Schöpfung. Und nun hat der eine oder der andere schon Sorge, weil er denkt, ja, jetzt kommen wieder ganz viele Insekten und Pflanzenarten und Bäume, was die alles können und so. Also, ja, super. Ne? Aber tatsächlich ist es ja auch so, dass die Schöpfung uns wirklich großartige Dinge präsentiert. Aber es gibt so viele Wunder, dass man sich doch ernsthaft die Frage stellen müsste, bei welchem wievielten Insekt bin ich denn nun dann überzeugt, dass es einen Gott gibt? Und dass diese Spinne, die da durchs Netz krabbelt und sich an ihren Fäden festhält und irgendwie weiß, wo ihr Netz wie aufgebaut ist. Ein Wunder irgendwie. Sich selber nicht drin verfängt. Bei welcher wievielten Spinne bin ich der Meinung, nun gut, jetzt muss man doch einen Schöpfer geben. Bei der ersten könnte schon passieren. Oder bei der tausendsten oder bei der zehntausendsten oder bei der hunderttausendsten Spinne. Eine Art erklärt sich möglicherweise wie die andere. Aber es gibt ein Tier, das hat es tatsächlich in sich. Dieses Tier ist ein so merkwürdiges Tier, dass als die ersten ausgestopften Exemplare nach Europa kamen, die Forscher gedacht haben, es handelte sich dabei um einen Witz. Irgendjemand hätte aus verschiedenen Tieren sich eins zusammengebaut und dann ausgestopft nach Europa geschickt. Bei näherer Untersuchung stellte man fest, es war kein Witz, dieses Tier gab es wirklich, es lebt auch heute noch, es ist also kein Exponat, das irgendwie aus langer vergangener Zeit herkommt oder irgendwie als Versteinerung vorliegt, es lebt nach wie vor ganz munter in Australien und auf den umliegenden Inseln. Und es handelt sich dabei um das Schnabeltier. Es ist ungefähr so lang, wenn sie klein sind, sind sie kleiner. Aber werden auch nicht größer als so. Wir brauchen also keine Angst haben vor dem Schnabeltier. Und das Schnabeltier, und diese Gedanken habe ich einem Buch entnommen, das hat Isaac Asimov geschrieben. War ein bekannter Wissenschaftsautor, hat in Amerika gelebt, ist dann später leider an AIDS gestorben. Das war noch die Zeit, wo das noch nicht so bekannt war. Und durch eine Blutkonserve bei einer Operation hat er sich diese Krankheit zugezogen. Das war die Frühzeit dieser Krankheit, da konnte man nichts dagegen tun. Und ist er leider gestorben. Er hat aber viele interessante Bücher geschrieben, die die Wissenschaft erklären und auch geschichtliche Zusammenhänge. Und in einem seiner Bücher habe ich diese Erinnerung noch mitgenommen, denn das Buch selber ist inzwischen leider verschollen. Ja, das Schnabeltier stellt eine Art evolutionäre Rumkugel dar. Und Rumkugel hatte ich letztens schon erklärt, es gibt ja so das Gerücht, am Ende des Tages wird in der Bäckerei alles zusammengekehrt und dann kommen noch ein bisschen Aromastoffe rein und das ist dann die Rumkugel oder das sind dann die Rumkugeln. Und ein Bäcker hat mir das bestätigt, wenn das mit dem Zusammenkehren möglicherweise nicht stimmt, also vom Boden, vielleicht von woanders her. Aber wir verstehen den Gedanken. Eine Rumkugel setzt sich aus vielerlei verschiedenen Dingen zusammen, die eigentlich ursprünglich dafür gar nicht geplant waren. Und so ähnlich verhält es sich bei dem Schnabeltier. Es gibt in der Evolution so Entwicklungslinien, so stellt man sich das vor. Es geht also von einer Art zur nächsten, über eine Zwischenart zu einer neuen Art. Und man gewinnt auf dem Weg dorthin neue Fähigkeiten, zum Beispiel neue Organe, Sinneswahrnehmungsfähigkeiten, also Ohren, Haare, elektrische Sensoren, alles Mögliche, was Tiere ja so an Fähigkeiten mitbringen, Gliedmaßen und so weiter. Man verliert aber auch gewisse Eigenschaften auf dem Weg zur neuen Art. Das passiert auch. So stellt man sich vor, dass aus den Reptilien, und jetzt müsst ihr das also praktisch optisch so vor Augen haben, hier sind die Reptilien, dass sich aus den Reptilien die Landsäugetiere entwickelt haben. Die sind jetzt hier. So, es geht also von den Reptilien zu den Landsäugetieren. Die Landsäugetiere sind aber durchaus anders als die Reptilien. Sie sind zum Beispiel lebend, gebärend. Sie legen keine Eier. Und sie säugen ihre Jungen. Während die Reptilien Eier legen und ihre Jungen nicht säugen. Ist noch nicht beobachtet worden. Von den Reptilien geht es aber auch nicht nach oben, da sind ja die Landsäugetiere, sondern nach da oben zu den Vögeln. Und die Vögel haben wieder ganz andere Eigenschaften. Haben keine Haare, haben aber Federn und haben einen Schnabel. Legen nach wie vor Eier. Konnten sich an das Säugen wohl nicht so richtig gewöhnen. Es gibt also eine Entwicklungslinie von den Reptilien hoch zu den Vögeln und hoch zu den Landsäugetieren. Das ist wichtig zu verstehen, weil das eine da oben, das verzweigt sich dann auch, so stellt man sich das vor, verschiedene Vögel, verschiedene Landsäugetiere. Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Lass wir dahingestellt sein, nehmen wir an, es war so gewesen. Ja, dann gibt es dann eben hier die eine Art mit ihren Unterarten und dort die andere Art. Und jetzt kommt das Schnabeltier ins Spiel. Denn das Schnabeltier ist kein Landsäugetier. Aber ich hatte ja gesagt, es säugt seine Jungen. Es ist kein Vogel. Fliegt ja nicht, schwimmt durchs Wasser und krabbelt an Land herum, hat aber einen Schnabel. Das Schnabeltier, da war ich gerade, genau. Das Schnabeltier müssen wir uns jetzt vorstellen, nicht da oben bei den Landsäugetieren, nicht bei den Vögeln, nicht bei den Reptilien, sondern in der Mitte. So irgendwie so dazwischen. Das Schnabeltier hat noch andere merkwürdige Eigenschaften. Es ist das einzige bekannte giftige Säugetier. Es gibt kein anderes Säugetier, was irgendwie noch Giftkrallen hat. Aber das Schnabeltier hat Giftkrallen. Und es hat noch andere anatomische Besonderheiten. Also wenn man jetzt das Skelett untersucht, die Nervenbahn, dann sind die nicht so geführt, wie man es bei einem solchen Tier erwarten würde. Wobei man gar nicht so recht weiß, was für ein Tier man da vor sich hat. Hat man ein Säugetier, denn das Schnabeltier legt Eier und säugt dann seine Jungen. Legt Eier und säugt seine Jungen. Hat sich irgendwie bei den Landsäugetieren abgeguckt und von den Reptilien mitgenommen oder dann von den Vögeln das Eier legen. Also man weiß schon gar nicht, was für ein Tier das ist. Und dann hat man sich skelettmäßig irgendwie entschieden und stellt fest, aber die Nervenbahn aus dem Hirn, aus die Ausleitung in das Rückenmark, läuft dann doch wieder wie bei den anderen Tieren. Also das Schnabeltier müsste irgendwie sich praktisch von den Landsäugetieren und den Vögeln wieder zurückentwickelt haben. Oder es müsste sich von den Reptilien hochentwickelt, nach rechts und links schauend immer das mitgenommen haben, was die da oben auch entwickeln. Während das eine ja schon ein Wunder ist, die Evolution, und schwer zu, oder gar nicht zu erklären, hat das Schnabeltier alles nochmal für sich gemacht. Und deswegen ist das so eine Zusammensetzung aus vielen Dingen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Die entweder dorthin gehören oder dorthin gehören, aber nicht in die Mitte und alles zusammen. Das Schnabeltier, könnte man sagen, ist der lebende Witz Gottes zur Evolution. Anders kann ich mir persönlich das auch nicht erklären. Als ob Gott das vorhergesehen hat, und ich denke mal, er hat dieses auch tatsächlich vorhergesehen. Ein Prediger, da hatten wir ja vorhin gelesen, Prediger 3, Vers 11. Und zu Prediger kann man ja so eine etwas gespaltene Einstellung haben. War der Mensch nun glücklich? War der nun unglücklich? So richtig weiß man das nicht. Er schreibt aber etwas, wo man das Gefühl hat, er hat das Leben betrachtet. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, von Anfang bis zum Ende. Hier spricht der Prediger davon, Gott hat die Schöpfung gemacht. Erstens, aber auch, damit wir uns damit beschäftigen. Und das ist auch so ein Gedanke von einem religiösen Wissenschaftsautor, der sagte, die Schöpfung zeigt uns, dass Gott es wollte, dass wir uns damit beschäftigen. Er hätte uns alles fertig präsentieren können und dann hätten wir gesagt, aha, und dann wären wir wieder gelangweilt gewesen. Und so kann der Mensch sich mit der Schöpfung beschäftigen, sich überlegen, ah, dies und das. Und es hat nie ein Ende. Es ist wunderbar gemacht. Und deswegen komme ich jetzt gleich zum letzten Punkt, und zwar zu der sogenannten Feinabstimmung des Universums. Das hört sich ja schon fast ein bisschen esoterisch an, Feinabstimmung des Universums. Tolle Begriffe, fein, Universum, es fehlt nur noch kosmisch, kommt aber auch noch ins Spiel. Die Feinabstimmung des Universums, was müssen wir uns darunter vorstellen? Und ich stelle jetzt keine Wiederholungsfragen. Ausbeutenhagen, wer das behalten hat, möchte sich jetzt melden. Nein, das tue ich nicht. Ich erkläre es noch einmal. Aber ohne Unterton. Die Feinabstimmung des Universums, was müssen wir darunter verstehen? Sie stellt ein Problem dar für Menschen, die nicht an die Schöpfung glauben, die der Meinung sind, alles hat sich durch Zufall entwickelt. Denn wenn man sich die Naturkonstanten, die physikalischen Konstanten näher anschaut, stellt man fest, die sind da, wo sie hin müssen, damit wir leben können. Damit die Sonne scheint und nicht plötzlich explodiert, damit sie überhaupt scheint und nicht kalt bleibt, damit wir hier auf der Erde bleiben und nicht abheben, weil die Schwerkraft uns ja hier hält, aber auch die Schwerkraft ist nicht zu hoch, dass wir hier zerquetscht werden oder dass viele Dinge nicht möglich wären. Es ist alles genau an der richtigen Stelle. So, nun sagen wir uns vielleicht persönlich, naja, dann ist eben alles an der richtigen Stelle. Ist bei mir im Haus auch. Ja, das hat zum Beispiel einer gebaut, dieses Haus. Und ob der Schrank nun da steht oder die Tür so breit oder so breit ist, spielt keine so große Rolle. Bei der Feinabstimmung der Naturkonstanten ist aber die Abstimmung sehr genau und muss auch so sein. Sie ist so unfassbar diffizil. Man balanciert noch nicht mal, es ist noch zu grob das Beispiel, auf das Messers Schneide, was so die Abstimmung der Konstanten angeht. Und ich bringe nur ein einziges Beispiel. Stellen wir uns vor, wir hätten einen großen Sack voller Eisenspäne. Und die haben wir magnetisch gemacht. Dann backt die schön zusammen. Ne? Wenn wir da einen Klumpen rausnehmen und ihn da wieder in die Nähe dieses Sacks bringen, dann wird er wieder von diesem Rest angezogen. Und wenn wir diesen Klumpen platt hauen, dann bleibt er trotzdem schön zusammen kompakt. Das sind ja eben magnetische Stoffe, die so für sich zusammenhalten. Und jetzt stellt mir eine die Aufgabe, spreng diesen Sack Eisenspäne in die Luft, sodass diese Späne sich in alle Gegend verteilt. Ja, nichts leichter als das. Jetzt besorge ich mir so viel Sprengstoff, dass ich diesen Sack wirklich sowas von pulverisieren kann, dass alle Teilchen sonst wohin fliegen. Danach ist kein Klumpen mehr, aber auch nirgendwo zu sehen. Meine Aufgabe ist gelöst. Das ist die Grundsituation zur Entstehung oder bei der Entstehung des Universums. Alle Materie auf einem Platz und diese sollen nun nicht als kompakter, wie auch immer, Klumpen fortbestehen, sondern auseinandergesprengt werden. Es soll ja was entstehen. Sterne, Galaxien, Sonnen sind Sterne, Planeten und so weiter. Jetzt ist die große Aufgabe aber, sprenge nicht zu stark. Sprenge so, dass diese Eisenspäne auseinanderfliegt, sich aber hier und dort noch kleine Klumpen bilden. Das heißt, ich muss mir jetzt mal Gedanken machen, wie stark muss ich denn jetzt eigentlich sprengen? Einerseits auseinander, es darf nicht gleich wieder zusammenkommen. Andererseits nicht zu stark, sonst habe ich nur ein dünn verdünntes Gas. Und das ist auch die Situation zur Zeit der Schaffung des Universums. Wie stark musste dieses Auseinandertreiben geschehen, damit einerseits es nicht gleich wieder zusammenkommt, andererseits sich Partikel, Sterne und so weiter bilden. Und da ist die Grenze so fein. Ich will das mal vergleichen. Wenn ich jetzt meinen Sprengstoff so in Form eines Kilo Mehls in der Hand hielte und damit jetzt meinen Sack sprenge, dann müsste ich jedes einzelne Mehlkorn zählen und ich dürfte nicht eins zu viel und eins zu wenig dort haben, um den Punkt zu treffen, meine Aufgabe erfolgreich zu erfüllen. Und so ein Mehlkorn ist ja kein Korn, das ist ja so ein Staubpartikel. und dass ich eben gesagt habe, ist sogar noch zu grob. Also es ist eigentlich unmöglich, dass das Universum entstanden ist. Und es ist nur die eine Naturkonstante. Die anderen verhalten sich ähnlich. Und die Verzweiflung, man muss es schon fast so sagen, bei den Wissenschaftlern ist dann so groß gewesen und inzwischen so groß, dass Stephen Hawking, der ja vor kurzem verstorben ist, das auch sah. Er hat ein neues, kurz vor seinem Tod noch ein Buch geschrieben, eine Geschichte vom Anfang. Und dort führt praktisch die Geschichte der Physik genau zu diesem Punkt. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Das muss doch irgendwie einen Grund haben. Das kann kein Zufall sein. Das sieht er auch. Und er bietet dann eine Lösung an. Er sagt, naja, vielleicht ist das Universum ja entstanden, es hat alles nicht funktioniert, aber vielleicht entstehen ja ganz viele Universen fortwährend, fortlaufend. Millionen, während wir das alles gar nicht mitkriegen, entsteht immer wieder ein neues Universum und irgendwo ist eins dabei. Da funktioniert es. Und da sitzen wir dann und sagen, ist ja merkwürdig, dass dieses Universum entstanden ist, ist ja komisch. Aber für diese Multiversumstheorie gibt es zum einen keinen Beleg. Und selbst wenn das so wäre, ganz unwahrscheinlich, aber wenn das so wäre, dann wäre es ja immer noch ein Wunder, warum sowas überhaupt passiert, dass ein Universum entsteht mit all diesen Parametern, die, wenn man sie richtig justiert, es zu einer solchen fantastischen Welt kommen kann. Und wenn es so wäre, dann haben wir ja Glück gehabt. Aber wir haben nicht nur Glück gehabt, wir haben richtig Glück gehabt. Wir haben nicht nur eine Erde bekommen, wo wir leben können, so einigermaßen, sondern wo wir richtig gut leben können. Wo, wenn der Mensch nicht wäre, muss man einschieben, man sich die Frage stellen müsste, was möchte ich an dieser Welt denn noch verbessern? Gibt es irgendeine Gegend, die nicht schon existiert? Viel Eis, viel Sand, viel Sonne, wenig Sonne, Urwald, solche Tiere, solche Tiere, solche Tiere, solche Tiere, Wasser, tief, flach, süß, salzig. Gibt es nicht irgendetwas, was ich noch hinzufügen müsste? Nee, es gibt nichts. Die Welt ist perfekt. Und wenn dieses Modell des Zufalls stimmen würde, dann haben wir nicht nur Glück gehabt, dann haben wir richtig Glück gehabt. Man müsste sich die Frage stellen, wer glaubt tatsächlich mehr? Der, der glaubt, es ist durch den Zufall entstanden und dann eine solche Theorie zur Hilfe nehmen muss, wobei ich nicht spotten möchte über solche Menschen. Ne? Muss man auch vorsichtig sein. Oder jemand, der sagt, ich glaube tatsächlich, und ich habe gute Gründe, es muss ein Schöpfer gewesen sein, der das hervorgebracht hat. Denn er hat gar nichts vergessen. Nichts, gar nichts. Alles perfekt. Und deswegen denke ich, soll dieser kurze Exkurs dahin führen, dass wir verstehen, wir können uns mit diesem Thema Evolution und Schöpfung und so weiter bestens beschäftigen. Wir haben gute Argumente und wir brauchen keine Sorge davor haben. Das Wort Gottes hat nicht nur für sich isoliert betrachtet Bestand, es hat auch Bestand, wenn wir es anhand der Realität prüfen, ob das nun unser Leben ist oder ob das die Physik ist. Jo. Danke.